Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Der Ring des Nibelungen. Zweiter Tag. Siegfried. Bevor wir aber beginnen...
Ein Hinweis in eigener Sache. Wir nehmen nämlich bald eine Folge auf und Sie können mit dabei sein.
Ja, Klassik für Taktlose, live im Blickle Kino.
Das ist eine wunderbare Location im Belvedere 21 in Wien.
Das ideale Ambiente für uns beide.
Genau, und alle Infos dazu und auch die Anmeldung finden Sie auf diepresse.com/taktlos.
Der erste Termin steht auch schon fest. Mittwoch, 19. August, 19 Uhr. Bis dahin fahren wir fort. Der Ring des Nibelungen. Zweiter Abend. Siegfried. Wie schon im Rheingold und in der Walküre beginnen wir mit einer Naturszene. Waren es dort der strömende Rhein bzw. die entfesselten Naturgewalten in einem Gewitter, so finden wir uns jetzt über einem Paukenwirbel im düsteren Ambiente eines finsteren Walds. Hier vernehmen wir die Seufzer des Mime, der sich hier vor dem Zugriff seines brutalen Bruders Alberich in Sicherheit gebracht hat. Wir hören aber auch das Thema des Fafner. Der Riese, nachdem er seinen Bruder Fasold erschlagen hat, hat sich mit dem Nibelungenschatz in eine Höhle hier zurückgezogen. Er bewacht seinen Reichtum. Wenn der Vorhang sich hebt, begreifen wir die Seufzer des Zwergs Mime, der in seiner Höhle die Schmiedekunst pflegt und versucht, ein Schwert für seinen Ziehsohn zu schmieden. Aber selbst die Kunst des Mime, der einst für den Bruder den Tarnhelm gewirkt hat, versagt in diesem Fall. Denn der Bursche, den Mime hier herangezogen hat, entpuppt sich als stärkster aller Helden. Und wenn er eines der Schwerter von Mime schwingt, dann zerbricht es wie Kinderspielzeug. Eine Waffe allerdings gibt es, und das weiß Mime, die in den Händen dieses Siegfried bestehen würde. Notung. Das Schwert, das Siegmund geschwungen hat im Kampf gegen Hunding und das an Wotans Speer zerschellt war. Im Dialog der beiden, Mime und Siegfried, erfahren wir, dass Siegfried in der Obhut Mimes aufgewachsen ist, obwohl er doch offenkundig so ganz anders geartet ist und so ganz anders aussieht wie sein Ziehvater. Von den Walküren hat Sieglinde erfahren, dass es einen Ort gibt, an dem sie vor den Nachstellungen des zornigen Gottes Wotan sicher wäre. Der Wald, der sich im Osten ausdehnt. Hierher hat sich eben Fafner mit dem Nibelungenschatz zurückgezogen. Ein verwunschener Ort, den sogar der Gott nicht freiwillig aufsucht. Hierher war Sieglinde geflüchtet. Hier starb sie im Kindbett. Nicht ohne Mime, der sie aufgenommen hatte, das Versprechen abzunehmen, dass er sich um den Sohn kümmern würde. Als kärglichen Lohn hat sie dem Schmied die Stücke des Schwertes Notung zur Aufbewahrung gegeben. Mime, der den Tarnhelm gewirkt hat, weiß um die Geheimnisse des Nibelungenschatzes, um die Geheimnisse des Schwertes, das Wotan ja einst verkleidet, für seinen Sohn Siegmund in der Esche in Hundings Hütte hinterlassen hat. Und er ist durchdrungen von der Idee, durch Ränkespiele den Ring des Nibelungen an sich zu bringen, um selbst an die Macht zu kommen. Dazu will er Siegfrieds Kräfte nutzen. Aber Siegfried ahnt, dass Mime ihm keinesfalls Vater und Mutter zugleich sein kann, wie er behauptet. Er hat im Bach sein eigenes Bild gesehen. Er hat bei den Tieren gesehen, dass die Jungen immer so ähnlich aussehen wie ihre Eltern. Jetzt zwingt der Mime, ihm die Wahrheit zu sagen. Und als er erfährt, dass Mime das Schwert seines Vaters aufbewahrt, oder das, was davon übrig geblieben war nach der Attacke von Wotans Speer, ahnt er auch instinktiv, das sei das Schwert, das ihm dazu dienen wird, in die Welt hinauszuziehen zu seinen Abenteuern und dass er endlich Mime den Rücken kehren könnte. Er stürmt davon und gibt dem Zwerg den Auftrag, Notung wiederherzustellen. Mime ist verzweifelt, denn einerseits braucht er Siegfried, damit der ihm den Drachen tötet, der den Ring bewacht. Andererseits weiß er auch, dass er Wotans Zauberschwert nie und nimmer selbst neu schmieden könnte. In diesem Moment tritt ein fremder Wanderer in die Höhle. Wir ahnen bald, dass es sich bei diesem geheimnisvollen Mann um Wotan handelt, der alle Hoffnung aufgegeben hat, die Dinge noch einmal zu seinen Gunsten wenden zu können. Er beobachtet die Welt, er ist auf der Suche nach Erkenntnis und er weiß auch, dass Mime auf der Suche nach Erkenntnis ist. In dieser Situation kommt es zu einer Rätselszene, wie so oft in der Mythologie. Wir kennen es von Ödipus und der Sphinx. Immer geht es da um Entscheidendes. Drei Fragen stellt der Wanderer Mime frei und verpfändet dafür sein Haupt. Die Fragen, die Mime einfallen, die kann Wotan natürlich mühelos beantworten. Nun ist der Wanderer an der Reihe, seinem Gastgeber Rätsel aufzugeben. Wotans Fragen berühren die Existenz Mimes. Zum einen fragt er nach dem Geschlecht, dem sich Gott Wotan schlimm gezeigt hat und das ihm doch das Liebste ist. Das weiß Mime natürlich. Das sind die Welsungen. Mit der zweiten Frage wird es Mime wohl klar, wer ihm da eigentlich gegenübersteht. Der Wanderer fragt direkt, wenn auch verklausuliert, nach Mime und Siegfried. Ein weiser Nibelung waret Siegfried. Fafnern soll er ihm fällen, dass den Ring er erränge, des Hortes Herrscher zu sein. Welches Schwert muss Siegfried nun schwingen, taugt es zu Fafners Tod? Auch diese Frage kann Mime natürlich beantworten, aber jetzt wird ihm Angst und Bang, wem er da gegenübersteht. Und tatsächlich, die letzte Frage, wer wird Notung neu schmieden? Die kann Mime nicht beantworten. Der Wanderer zieht sich zurück. Mimes Haupt ist zwar durch die Wette ihm verfallen, aber er überlässt es dem, der das Fürchten nie gelernt. Der wird Notung neu schmieden. In Mimes Todesangst hereindringen die Rufe des herannahenden Siegfried. Und wie schon im Rheingold lässt Richard Wagner auch hier im Siegfried viel Komödiantisches in die Tragödie hereinfließen. Nordische Mythologie und das Nibelungenlied verschmelzen mit Grimms Märchen von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen. Als Siegfried erkennt, dass Mime den Auftrag nicht ausführen konnte und Notung noch nicht neu geschmiedet vor ihm liegt, da legt er selbst Hand an, schmilzt das Schwert ein und hämmert es mit kräftigen Schlägen neu. Mime erkennt, wer der Held ist, der das Fürchten nie gelernt. Sein Haupt ist also jetzt Siegfried verfallen. Andererseits ist es Siegfried, der mit der wiedergewonnenen Waffe Fafner fällen kann. Es gibt also nur eine Möglichkeit, Mimes Träume zu erfüllen. Siegfried muss den Drachen töten und dann aber muss Mime Siegfried töten. Während der Schmelz- und Schmiedelieder des Siegfried braut also Mime einen tödlichen Trank für seinen Ziehsohn. Die Kombination ergibt eine Art ins Mythologische katapultiertes Kasperltheater.
Ihm seine helle Schein sei.
Verquickung von Komödie und Tragödie strebt im zweiten Aufzug des Siegfried einigen Höhepunkten zu. Der erste gleich zu Beginn, natürlich im düsteren Ambiente desselben Waldes, einen halben Tagesmarsch von Mimes Höhle entfernt. Vor der Höhle des Fafner treffen die beiden Widersacher aufeinander. Alberich und Wotan, der in Gestalt des Wanderers, der meint, er käme nur zu schauen, nicht zu schaffen. Die beiden werden also zu Beobachtern der kommenden Ereignisse. Und Wotan stachelt Alberich an, er möge doch Fafner warnen, dass jetzt ein Held erscheinen wird, der ihm nach dem Leben trachtet. Vielleicht würde sich Fafner ja für die Lebensrettung großzügig bedanken. Gesagt, getan, man weckt den schlummernden Riesen, und der zeigt sich nicht im geringsten berührt oder interessiert. Ich lieg und besitz, lasst mich schlafen. Mime erscheint mit Siegfried, der, nachdem er seinen lästigen Begleiter ein wenig abgeschüttelt hat, ins Sinnieren verfällt. Er betrachtet die Natur, er denkt über seine eigene Geschichte nach, die er ja eben von Mime erfahren hat, überlegt, wie seine Mutter ausgesehen haben könnte. Ein Menschenweib, er hat noch nie eines erblickt. Der Zauber des Waldes umgarnt ihn. Die Musik entwirft wieder einmal, wie so oft im Ring des Nibelungen, ein Naturbild. Hier das sogenannte Waldweben, das Siegfried dazu animiert, über sich selbst nachzudenken. Der Gesang der Vögel beginnt den Helden zu faszinieren und er versucht, mit einem zwitschernden Waldvöglein sozusagen in dessen eigener Sprache zu kommunizieren. Er schnitzt sich eine Flöte, aber was er darauf zu produzieren imstande ist, das beeindruckt das Waldvöglein nicht im geringsten. Da greift Siegfried zu seinem Instrument, dem Horn. Das beherrscht er virtuos, aber mit seiner Siegfried-Fanfare, da weckt er nicht das Waldvöglein, sondern den schlafenden Lindwurm Fafner. Er kriecht aus seiner Höhle und wird von Siegfried in einem heftigen Kampf getötet. Thank you. im Sterben spricht der getötete Lindwurm als Fafner zu Siegfried und warnt ihn. Derjenige, der ihn dazu aufgestachelt hätte, ihn zu ermorden, der trachtet nun ihm, Siegfried, nach dem Leben. Bevor Siegfried aber dem Drachen weitere Geheimnisse entlocken kann, stirbt Fafner. Als Siegfried das Drachenblut von seinem Finger entfernen möchte, das ihn wie Feuer brennt, da führt er die Hand zum Mund. Und mit einem Mal gelingt ihm, was er zuvor vergeblich versucht hat. Er versteht den Gesang des Waldvogels. Und der rät ihm nun, er möge doch aus der Höhle von dem gigantischen Schatz, den Fafner bewacht hat, vor allem einmal den Tarnhelm und den Ring an sich bringen. Währenddessen geraten vor der Höhle Alberich und Mime aneinander, die in einem heftigen Wortgefecht hasserfüllt aufeinander geraten. Das gehört einerseits zu den komödiantischen Elementen der Tragödie, andererseits inspiriert Richard Wagner der Dialog der beiden verfeindeten Nibelungen zu einer musikalischen Karikatur, die zum modernsten, zukunftsweisendsten gehört, was dieser Komponist je geschrieben hat.
Wohin vielleicht eines im Flauschen im Wechsel? Verfluch, verboten, ich brauch dich hier, was bringt dich her? Reißt nach meinem Gold, verlangst du mein Gut? Hand und das Tänne, die Schenke, ich weil, was tötest du hier? Hörst du wohl im stillen Geschäft, wenn du mich stiehlst? Was ich erschlag mit schwerer Fee, sollte nicht schwinden. Hast du im Rhein das Gold zum Ringe geraubt? Erzeugtest du gar den zähen Zauber im Reif? Wer schoß den Tannen, der die Gestalten tauscht? Der sein Bedurft, der dachtest du ihn wohl? Was hättest du stimmt, bei ihm zu stampfen verstanden? Der Zauberring, sag mir ins Herz, erst du Kunst! Oh, wo hast du den Ring? Jetzt sage mir, du bist in dem Ring! Und was du verlorst, meine List, dann lang dich für mich! Du bist Knabentat, will der Knicker nur knausern, dir gehört sie gar nicht der Held und ich setze sie her! Ich zog den auf in die Zucht, zahlt der Bewohn für mich und lass erlaub dich lang meinen Lohn! Du bist Knabenzucht, will der Knicker, die Schäme geknecht, Keck und Kühn, Keck und Kühn! Dem reichen Hund, der der Ring gerad rasiert, nimm der Ring zu wimmeln in Herrscherei. Behalt ihn denn und hüt ihn wohl, den hellen Reif. Sei du Herr, doch mich heiße auch Bruder. Um meines Tannen, für lustig den Tann, tausch ich in dir uns beiden taubt, teilen die Beute wir so.
Teile mit dir und den Tarnherr gar, ich lau, du bist sicher, schlief ich niemals vor deinen Zwillingen.
Schäf nicht tauschen, auch nicht heilen, lässt mich nicht ganz runter, mich nicht mehr lassen.
Siegfried kommt aus der Höhle zurück, hat Tarnhelm und Ring gefunden, und das Vöglein warnt ihn nun wie zuvor schon der Drache vor den Mordgelüsten Mimes, der Siegfried nun, nachdem Fafner getötet ist, loswerden muss und ihn mit dem gebrauten Trank zu ermorden versucht. Noch etwas bewirkt das Drachenblut. Siegfried kann nicht nur den Gesang der Vögel verstehen, sondern er hört auch, was ein Heuchler in Wirklichkeit denkt, während er das Gegenteil behauptet. Mime spricht in derselben schmeichlerischen Musik zu ihm, wie er das immer getan hat. Aber das, was Siegfried nun versteht, das verrät ihm, dass der Ziehvater ihn töten möchte. Also zieht er sein Schwert und tötet seinerseits Mime. Unter dem höhnischen Gelächter des Alberich, der nun verschwindet, denn er weiß, von Siegfried wird er Tarnhelm und Ring so wenig erhalten wie zuvor von Fafner. Da meldet sich ein drittes Mal das Waldvöglein. Und nun verheißt es Siegfried die herrlichste Frau. Sie wohnt auf Felsen hoch, umringt von einem Feuerbrand, den nur der stärkste Held durchschreiten kann. Die Sehnsucht, eine Menschenfrau zu erblicken, Die treibt den Helden nun in Richtung des Brünnhildensteins. Bei den Bayreuther Festspielen folgt hier eine einstündige Pause, wie nach jedem Aufzug eines der Wagnerschen Musikdramen. Richard Wagner selbst hat bei der Komposition seines Siegfried zwischen den eben gehörten Klängen und dem Beginn des dritten Aufzugs mehr als 10 Jahre Pause eingelegt. In den Skizzen findet sich bereits beim Waldweben der Soloszene des Siegfried im zweiten Aufzug der Vermerk, dass sich der Komponist von seinem Helden hier verabschieden würde. Wagner hat allerdings gegen Jahresende 1857 dann noch die fehlenden Szenen des zweiten Akts hinzukomponiert, aber dann haben sich andere Projekte vorgedrängt, vor allem nicht zuletzt aus persönlichen Gründen, Tristan und Isolde, die große Liebestragödie, und dann das Satyrspiel darauf, die Meistersinger von Nürnberg. Gerade mit dem Tristan hat Richard Wagner neue harmonische Räume eröffnet. Das hat seiner Musik verstärkte Ausdruckskraft beschert und irgendwie hat Wagner vermutlich bei dem gigantischen Projekt seiner Nibelungen-Tetralogie diese Pause und diese Anreicherung seiner kompositorischen Möglichkeiten gebraucht, um mit demselben aus den ersten Teilen des Rings bekannten Themen und Motiven die immer stärker sich verdichtenden musikdramatischen Erzählungen musikalisch zu bewältigen. So sind denn auch die ersten Szenen des dritten Aufzugs des Siegfried von unvergleichlicher Kraft. In ihnen wird das Schicksal des Göttervaters Wotan endgültig besiegelt. Da gibt es 2 entscheidende Begegnungen. Die Ereignisse haben Wotan, der eigentlich nur noch zum Beobachten auf die Erde kommt, und der in der Walküre schon das Ende der Götter herbeigesehnt hat, noch einmal nachdenklich werden lassen. Erda, die alleswissende Urmutter, hat im Rheingold bereits das Ende der Götter vorhergesagt. Wotan will nun noch einmal zur alleswissenden Urmutter hinunter und weckt sie in ihrem wissenden Schlaf.
Thank you.
Der Dialog offenbart dann, Erda weiß nichts vom Schicksal der gemeinsamen Tochter Brünnhilde. Sie ahnt auch nicht, dass ihre Nornen, die noch den Schicksalsfaden weben, nichts mehr bewirken können. Die Herrschaft der Götter ist zu Ende. Und damit auch die Wirkungsmacht ihrer Runen, Zeichen und Symbole. Du bist nicht, was du dich nennst, schleudert Erda dem längst zum Wanderer gewordenen Wotan, dem einstigen Gott, entgegen. Und er revanchiert sich mit einem Du bist nicht, was du dich wähnst. Die Zeit der Götter ist vorüber. Erda versinkt und schon erscheint Siegfried, der Erbe. Im Dialog muss der Großvater nun erkennen, dass dieser freie Held, den ja er ersehnt hat, auch tatsächlich frei ist, auch frei, sich gegen den eigenen Großvater zu stellen. Als Wotan ihm verbieten will, den Brünnhildenstein zu erobern, da gibt er sich unwillkürlich dem Enkel auch als Mörder seines Vaters Siegmund zu erkennen. An seinem Speer ist einst das Schwert zerschellt. Aber nun führt Siegfried diese Waffe. Und die hat er sich als freier Held selbst geschmiedet, ohne jegliche Mithilfe. Einst war es Wotans Schwert, das er seinem Sohn in die Esche gestoßen hat, auf das er es im Kampf für die Sache der Götter führen sollte. Nun ist es Siegfrieds Schwert und stärker als der Speer des Gottes. Mit einem Hieb zerschlägt der freie Held Wotans Machtsymbol. Der Wanderer zieht davon. Der Weg ist frei. Siegfried kann, wie der Waldvogel prophezeit hat, das herrlichste Weib der Welt erobern. Der nun folgende Feuerzauber ist wieder eines der überwältigenden Klangbilder Richard Wagners. Die geradezu euphorische Musik signalisiert uns, dass der freie Held wirklich frei von allen Bezügen ist, die ihn an seiner Entfaltung hindern. Mit Wotans Speer hat er soeben das alte Gesetz zerschlagen und dass er den verfluchten Ring am Finger trägt. Das kann ihm nichts anhaben, denn er nützt ihn nicht. Er weiß gar nicht um seine Kraft. Und so vereinigen sich zum ersten Mal seit dem Beginn des Dramas Naturstimmen, der Feuerzauber, das Waldvöglein mit Siegfrieds Hornruf, aber auch, und das ist das Entscheidende, mit dem Jubelgesang der Rheintöchter vor dem Raub des Rheingolds. In diesem Moment scheint die Befreiung und die Harmonie von Mensch und Natur zumindest für einen kurzen Augenblick vollkommen. Wir erleben akustisch, wie Siegfried durch die Flammen hindurch hinauf zum Brünnhildenstein zieht, wo ihn eine selige Öde auf wonnigen Höhen erwartet. Thank you. Auf Bergeshöhen entdeckt Siegfried nun zunächst einmal einen schlafenden Ritter. Er entfernt dessen Brustpanzer und nimmt ihm den Helm ab. Und da erkennt er nun, das Waldvöglein hat natürlich richtig prophezeit. Das ist kein Mann. Das Orchester malt die heftige Bewegung Siegfrieds, als er zum ersten Mal eine Frau erblickt. Und wir erinnern uns daran, er ist ja ausgezogen, das Fürchten zu lernen. Jetzt lernt er es, zumindest für kurze Zeit.
Das ist kein Mann!
Siegfried entbrennt sofort in sinnlichem Verlangen. Er küsst die Schlafende und Brünnhilde erwacht mit einem seligen Gruß an Sonne und Licht, vom Orchester in unvergesslichen Klängen gemalt. Für beide scheint da ein Traum in Erfüllung zu gehen. Siegfried hat eine Frau erobert und da gleich, laut Prophezeiung des Waldvögleins, das herrlichste Weib der Welt. Brünnhilde aber war beschieden, worum sie Wotan gebeten hatte, als er die Gottheit von ihr küsste. Nicht irgendein x-beliebiger Wanderer sollte sie erobern dürfen. Nur der herrlichste Held, der das Feuer durchdringen konnte, sollte sie besitzen. Und das konnte ja dann nur Siegfried, ihr Neffe, sein. Aber anders als das ekstatische Liebesduett am Ende des ersten Aufzugs der Walküre, wo Siegmund und Sieglinde sich finden, erleben wir nun einen Dialog zweier doch sehr ungleicher Partner. Brünnhilde weiß, dass Siegfried als freier Held nun realisieren könnte, was Wotan längst verloren geglaubt hat. Aber sie muss Schritt für Schritt erkennen, dass Siegfried kein Wort von dem versteht, was sie zu ihm sagt.
Bei einer Stimme
Im selben Ausmaß, in dem Siegfrieds Ratlosigkeit wächst, schwinden aber Brünnhildes Utopien. Und sie wird von seiner ganz und gar auf erotisches Begehren gerichteten Sinnlichkeit überwältigt. Unendliche Zärtlichkeit spricht aus der Musik, die nun die Liebenden umfängt. Wenn Brünnhilde bekennt, von jeher Siegfried angehört zu haben. Vergessen ist der Traum von der Götterherrschaft. Hier regiert nur noch die Hingabe an Siegfrieds Wunsch. So besiegelt sich Wotans Schicksal zum zweiten Mal in diesem Opernakt. Siegfried geht seinen Weg ohne jede Bindung an Vergangenes und Brünnhilde wird ihm diesen Weg ebnen, ohne Wenn und Aber. Und jetzt blühen erst einmal leuchtende Liebe und lachender Tod. Siegfried, zweiter Tag des Bühnenfestspiels Der Ring des Nibelungen. Fortsetzung folgt.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.